So, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe der Sitzungsvorbereitung. Kurz und knackig informieren wir euch über Updates aus dem Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Mir zugeschaltet ist aus dem wunderschönen Gelnhausen mit Abendsonne, wie ich sehe, Peter Tauber. Hallo Peter, ich grüße dich.
Ich weiß gar nicht, Abendsonne ist ja auch so ein zweideutiger Begriff. Also die Sonne scheint in Gelnhausen. Und wir müssen reden über den Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Wehrdienstes, Wehrdienstmodernisierungsgesetz, WDMOD-G.
Genau, es ist quasi eine Update-Folge, wenn man so will. Wir haben ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen und spekuliert, dass der erste Entwurf in der BVG liegen geblieben ist. Jetzt wird es ein bisschen konkreter, Peter. Was steht denn drin im Gesetz jetzt?
Na klar, ist erstmal, die Ablauflinie hat sich nicht verändert. Wir brauchen für die Landes- und Bundesverteidigung eine Aufwuchsfähigkeit, einen Gesamtumfang der Streitkräfte von 460.000 Soldatinnen und Soldaten einschließlich der Reserve. Durch die Aussetzung der Wehrpflicht gibt es keine Wehrerfassung mehr im klassischen Sinne. Das heißt, man weiß viel zu wenig über die jeweiligen Jahrgänge, die dann zu einem Dienst herangezogen werden müssten, wenn wir eine Wehrpflicht hätten. Der Minister plädiert sehr für die Freiwilligkeit. Darüber gab es und gibt es immer wieder Diskussionen. Aber es ist jetzt nun ein Gesetzentwurf da und den gilt es sich mal anzuschauen. Also Ziel ist es, erstmal ein verbessertes Lagebild zu haben, was den Personalumfang der Wehrpflichtigen in den hierfür in Frage kommenden Jahrgängen betrifft.
Mach erstmal weiter.
Wie man deutlich mehr Freiwillige gewinnen kann, auch darüber gibt das Gesetz Ausschluss. Also es gibt verschiedene Formen, den Dienst attraktiver zu machen. Es gibt kein FEDL mehr, sondern es sind alles SAZs. Also es gibt nur noch zwei Säulen. Entweder man ist SAZ oder man ist Berufssoldat. Es gibt Vergünstigungen beim Führerschein und an anderer Stelle. Und das ist interessant, die Bundesregierung bekommt die Möglichkeit, einen verpflichtenden Dienst, also einen Grundwehrdienst, auch außerhalb des Spannungs- und Verteidigungsfalls auf dem Verordnungswege einzuführen, aber der Deutsche Bundestag muss trotzdem zustimmen. Also
jetzt interessiert mich eine Sache, Peter. Wir haben da jetzt wunderbar drum rumgeredet, aber das Problem ist doch immer noch dasselbe. Also wie erfolgt denn jetzt die Wehrerfassung bei der ganzen Geschichte? Ich muss ja trotzdem die Daten erfassen.
Ja, du hast recht, es gibt ja keine Kreiswehrersatzämter mehr und die Erfassung soll eben unabhängig vom Spannungs- und Verteidigungsfall reaktiviert werden. Da kann man heute sicher anders als früher sich auch auf die IT stützen und eine verpflichtende Musterung soll wiederkommen. Momentan wird ja das Interesse nur abgefragt digital, aber ab dem 1. Januar 2028 soll eine Musterung stattfinden. Also der Fragebogen online, der wird jetzt jeden, der da angeschrieben wird, 15 Minuten Zeit kosten. Die Musterung, das wird ungefähr 6 Stunden dauern. Da muss man wohin kommen, antreten und dann wird man begutachtet. Was wird da eigentlich jetzt schon gefragt? Natürlich erstmal hat man Interesse an einem Freiwilligendienst. Wie groß ist man? Wie schwer? Liegt eine Behinderung vor? Wie ist der Bildungsstand? Wie ist auch die Selbsteinschätzung der körperlichen Leistungsfähigkeit und hat man in fremden Streitkräften gedient, das will die Bundeswehr wissen. Frauen werden ja auch angeschrieben, können im Gegensatz zu den Männern die Angaben freiwillig machen. Das gilt übrigens auch für Menschen mit einem anderen Geschlecht als
Mann. Darf ich mal fragen, Peter, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt junger Mensch bin und ich werde angeschrieben und ich antworte aber einfach nicht auf den Fragebogen?
Dann wirst du nach einer gewissen Zeit freundlich erinnert und ich habe im Gesetz ehrlich gesagt nicht gelesen, dass sonst noch was passiert.
Ja, das ist ja okay. Verpflichtend. Freiwillig verpflichtend.
Ordnungswidrigkeit, ob das schon eine Straftat ist, ich bin ja kein Jurist, aber ja. Deswegen wird es in der Entscheidung ist auf dem Platz, wie beim Fußball,
spannend, ja.
Ja dann, wie wird das angenommen, wie funktioniert es? Nicht nur, wie viele kommen auch freiwillig, das ist schon interessant. Da ist das Ministerium sehr optimistisch, sondern wie viele verweigern total die Angaben von denen, die
und jetzt
müssen.
Genau, und jetzt ist der nächste Punkt eigentlich. Also wie kommt denn die Bundeswehr oder das Verteidigungsministerium, der Gesetzgeber, whatever, darauf, dass auf einmal so viele Freiwillige wirklich auf dem Hof stehen? Ich meine, wenn wir uns mal die Vergangenheit angucken, ich meine, trotz all der Werbung, die überall geschaltet wurde, die auch in den letzten Jahren wirklich gut war, erreicht die Bundeswehr immer noch nicht die notwendigen Zahlen. Warum denn jetzt?
Das ist auch einer der Kritikpunkte, dass manche sagen, das ist nur Prinzip Hoffnung. Wir haben es schon in dem gegenwärtigen System nicht geschafft, die Zahl von knapp über 200.000 Soldatinnen und Soldaten zu generieren. Wir sind so bei 180.000 bummelig. Und mir fehlt auch ein bisschen der Glaube, dass von 300.000 jungen Männern, die da angeschrieben werden, dann über kurz oder lang knapp 30.000, das wäre jeder Zehnte, dann auch zu einem freiwilligen Wehrdienst antritt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, Peter, ich habe auch meine Schwierigkeiten damit, dass man so einem diesem Konstrukt freiwillig Wehrdienstleistende, diese FEDLer, die man in die Truppe geholt hat, unkompliziert und schnell und die dann häufig auch in der Truppe hängen geblieben ist, dass man das jetzt auflöst, finde ich schwierig, ehrlicherweise.
Ja, das ist ja nochmal unter einem anderen Gesichtspunkt schwierig. Das ist ein weiterer Kritikpunkt, den man immer hört. Was passiert eigentlich, wenn es eine Wehrpflicht gibt? Wehrpflichtige werden dann anders bezahlt als SAZ. Kommt man sozusagen von dem hohen Ross wieder runter? Ist es klug? Was heißt das eigentlich dann auch für diejenigen, die den Wehrdienst verweigern und dann einen Zivildienst leisten müssen? Auch das ist eine Frage, die muss das BMVG nicht so sehr beschäftigen, aber die Frage wird irgendwann kommen, weil sonst die Zahl derjenigen im Fall einer Verpflichtung natürlich steigen wird, wenn sie wissen, sie müssen dann gar nichts machen. Da sind ja junge Leute herrlich pragmatisch. Ehrlich gesagt, ich war das früher auch. Ich habe mir jetzt genau überlegt, was für einen Dienst will ich machen. Ich habe auch überlegt, wie komme ich drum rum, und würde sagen, ich habe trotzdem damals schon eine recht patriotische Grundhaltung gehabt. Also da sind noch viele spannende Fragen, wenn es dann konkret wird.
Also ich fasse das mal kurz zusammen. Wir experimentieren jetzt mit etwas und probieren etwas rum und tun so, als ob wir Zeit hätten, die wir aber mit Blick auf die Informationen der Nachrichtendienste eigentlich nicht haben, wenn man nach Russland schaut.
Das ist auch noch ein Kritikpunkt, den man jetzt schon hört, dass manche sagen, warum mustern wir erst ab 2028?
Ja.
Man muss doch innerhalb eines Jahres so eine Struktur aufbauen können. Und da muss ich sagen, den Kritikpunkt bei anderen würde ich sagen, das kann man sich wirklich anschauen, aber den Kritikpunkt kaufe ich. Dass man sagt, das machen wir erst zum 01.01.2028, das verstehe ich nicht.
Genauso, was sind denn die Gründe des BMVG, dass man jetzt nicht sofort darauf eingeht?
Keine richtige Begründung gesehen, das ist einfach die Zeit, die man glaubt zu brauchen, um das ins Werk zu setzen. Und damit ist man bei einem ganz wesentlichen Punkt, da geht es auch um die Zahlen, die man sich vorgenommen hat. 2026 20.000 und dann soll es jeweils zwischen 3.000 und 5.000 in den Folgejahren aufwachsen. Frauen freiwillig, Männer auch freiwillig, aber eben mit dieser Pflicht zur Abfrage. Und das würde ja bedeuten, dass dann gerade bei den Männern mindestens 10% eines Jahrgangs freiwillig kommen. Erstmal ist das eine realistische Annahme. Und dann limitiert man sich eben selbst, indem man sagt, ja, mehr können wir auch nicht. Und man geht eben nicht von Notwendigen aus, sondern von dem Möglichen. Und klar, wenn ich nicht bereit bin, jetzt liebgewonnene Strukturen und auch manche Bequemlichkeit zu hinterfragen, wenn ich nicht bereit bin zu sagen, da macht jetzt auch mal ein Hauptfeldwebel Ausbildung, der dafür nicht explizit vorgesehen ist, oder ein junger Leutnant macht das mal, dann ist so eine Ausbildung immer noch besser als keine Ausbildung. Und aufwachsen kann man ja eh. Das war früher übrigens in der Bundeswehr nach der Gründung genau dasselbe Thema. Da gab es auch einen stetigen Aufwuchs der Zahl der einberufenen Wehrpflichtigen. Und man hatte am Anfang auch nicht alle Strukturen perfekt. Aber ich glaube, wenn man nur im Rahmen des Möglichen denkt, dann limitiert man sich. Und das scheint mir hier teilweise der Fall zu sein.
So, und jetzt stehen wir vor dem parlamentarischen Prozess. Also wir wissen ja, wie Gesetzgebung funktioniert und auch, wie lange das unter Umständen dauert mit den verschiedenen Lesungen etc. pp. Jetzt interessiert mich aber vor allen Dingen auch nochmal, wie evaluieren wir das denn? Also evaluieren wir das rein an den Zahlen, ob dieses Gesetz erfolgreich ist?
Naja, der Bedarf ist ja klar definiert. Es ist ein bisschen unklar, wofür sind jetzt diese freiwillig Wehrdienstleistenden? Sind die für die Aufwuchsfähigkeit der Reserve oder generieren wir da für die aktive Truppe den Aufwuchs? Denn die muss ja auch aufwachsen.
Ganz genau.
Da ist das Gesetz und die Argumente, die ich so höre, nicht ganz klar. Nun gut, jetzt kann man sagen, da gilt das Strucksche-Gesetz, also kein Gesetz geht so ins Parlament, kommt so aus dem Parlament, wie es reingeht. Also selbst wenn das Kabinett das jetzt durchwinkt, ist es ja spannend, ob die Union dann noch Änderungen im parlamentarischen Verfahren mit dem Koalitionspartner durchsetzt. Und dann ist man genau bei dem Punkt, der Streik geht dann eigentlich erst los, Ende des nächsten Jahres. Sind die Zahlen, die man dann erreicht hat, ein Erfolg oder nicht? Und ich behaupte, natürlich wird das Ministerium die Zahlen, egal welche es sind, zum Erfolg erklären. Und andere werden sagen, das reicht nicht, es ist zu wenig. Und dann wird uns dieser Streit, müssen wir das verpflichtend machen oder reicht die Freiwilligkeit? Neben der Frage, was politisch ratsam ist und was militärisch geboten ist, in der Koalition wahrscheinlich durch die gesamte Legislatur begleiten.
So oder so, meine Perspektive, wir verlieren einfach zu viel Zeit. Wir verlieren zu viel Zeit im Gesetzgebungsverfahren, wir verlieren zu viel Zeit in den Debatten und wir verlieren auch zu viel Zeit in der Durchführung. Hätte man schneller eine Entscheidung getroffen mit einer Rückkehr zur Wehrpflicht, wären wir jetzt schon in der Diskussion darüber, wie wir es umsetzen und nicht, ob wir es umsetzen.
Na, wir hätten theoretisch die Ersten schon einberufen können, denn im Rahmen einer Kontingentwehrpflicht geht das eben dann doch relativ schnell. Es gibt noch so ein paar andere Webfehler, könnte man sagen. Also was ist denn zum Beispiel eine verschärfte Sicherheitslage, die dann Ausgangspunkt ist, zu sagen, wir müssen jetzt doch vielleicht über eine Verpflichtung zum Dienst reden. Also
ja, es genau. Ist klar, also wo liegt die Grenze, ne?
Leise Ahnung, wer im Parlament wie argumentieren wird, um diesem verpflichtenden Wehrdienst zu entgehen.
Peter, vielen Dank für die kurze Sitzungsvorbereitung und für euch einmal zur Einordnung. Wir bleiben an dem Thema dran. Wir begleiten diesen Gesetzesprozess jetzt und gucken auch mal, wie sagt man so schön, hinter die Kulissen, was sich gegebenenfalls hinterher noch ändert im Rahmen der Debatte. Das erstmal für uns vorab. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, wann immer ihr auch dieses Update, diese Sitzungsvorbereitung hört. Und alles Gute bis zum nächsten Mal.